Ja, danke schön, danke schön. Ja, wir sind in einer gewissen parallelen Situation in Bad Driburg, wo wir herkommen, aus der Gegend zumindest. Wir sind in der Nähe von Paderborn wohnhaft und dort ist auch eine Gemeinde, die wir vor einem Jahr erfolgreich der Volksmission und damit den BFP zugeführt haben, die haben wir übernommen und gemerkt, dass es gut wäre, in einem Verband auch mit drin zu sein. Und da wir Verbindungen zu verschiedenen leitenden Leuten auch in der Volksmission haben und hatten, war das einfach der Weg, obwohl wir ziemlich weit weg sind. Aber dadurch sind wir doch verbunden und dadurch konnte ich gestern jetzt auch an der Delegiertenversammlung teilnehmen. Und wir leiten auch nach wie vor mit Freude und Elan auch bei uns in Paderborn das Chapter. Und das ist etwas sehr Kostbares, zum einen, weil das auch ein Angebot ist für Leute, die nicht in Gemeinden gehen, dort etwas von Gott zu hören, nicht so sehr Argumente über den Glauben, sondern einfach Erlebnisse, Erfahrungen, die Gott machen. Und das lässt sich ja kaum widerlegen, wenn jemand einfach erzählen kann, wie Gott in sein Leben gekommen ist. Das ist schon stark. Und wir freuen uns sehr darüber, dass das auch ein übergemeindlicher Dienst ist, sodass deutlich wird, dass es nicht nur um eine Gemeinde geht, ja, sondern um das Reich Gottes, um den Einfluss der Herrschaft Jesu in der Welt und in unserer Zeit auch. Nichtsdestotrotz glauben wir daran, dass Jesus Ortsgemeinde baut, die Gemeinde weltweit, aber auch Gemeinde baut und sind sehr froh und voller Zuversicht auch darin, dass wir diesen Auftrag mit an unserem Ort in Bad Driburg ausführen können. Abgesehen davon sind wir in verschiedenen anderen Bereichen tätig und ich habe auch ein paar Bücher mitgebracht, die ich veröffentlicht habe und bin auch so ein Bibelforscher, der sehr viel mit den Ursprachen macht, also auch eine NT-Übersetzung erstellt hat und das ist auch ein sehr spannendes Projekt. Also wer will, kann auch nachher gerne mal beim Büchertisch da vorbeischauen. So viel der Vorrede. Ich habe heute dieses Thema aus Not wird Ton und zwar eigentlich nach diesem Motiv, was Martin Luther mal gesagt hat, unser Herrgott schreibt Hebräisch. Wusstet ihr das? Also hat jedenfalls Luther behauptet. Also von hier aus gesehen würde das jetzt so gehen, das Hebräisch. Von euch aus ist schon wieder richtig rum. Gell? Aber das Blöde ist, wenn man das nicht kann, dann muss man warten, bis es fertig ist. Und Luther hat das so gesagt, unser Herr schreibt Hebräisch. Erst wenn es fertig ist, können wir es komplett von vorne nach hinten lesen. Also auch verstehen, was er gesagt, was er getan hat, was er in unser Leben hineingesprochen hat, das braucht oft eine Zeit. Und so ähnlich ist das auch mit diesem Phänomen. Jetzt gucken wir mal, ob die PowerPoint uns hier behilflich ist. Ich bin jetzt auf On. Genau. Und jetzt kommt vielleicht auch nicht, die PowerPoint. Aus Not wird Ton. Haben wir es? Oder hilft mir jemand? Ja, also ich glaube, dass ich jetzt hier auf On bin. Ja, ich bin auf On, das ist alles grün. Vielleicht ist mir noch jemand behilflich. Also ganz einfach, wenn man es rückwärts liest, das Wort Not, kommt das Wort Ton heraus. Ja? Also aus Not wird Ton und zwar erst im Nachhinein, oft erst im Nachhinein. In dem Augenblick der Not fragen wir uns, was ist das jetzt, was kann das, wofür kann das gut sein, was kann das bedeuten, was kann das bringen, das macht für uns keinen Sinn. Aber oft wird es dann nach einer Weile Ton in Gottes Hand. Und das führt uns zu dem Bild des Töpfers, so wie es in Jeremia 18 steht, kennen sich ja einige von euch. Jeremia 18 geht damit los, das Wort des Herrn, das von Seiten des Herrn erging, lautet folgendermaßen. Also Jeremia hat das ja öfters erlebt, dass Gott zu ihm spricht. Ja? Es kommt ein Wort des Herrn zu ihm. Jetzt achtet mal drauf, was ist das Wort des Herrn, das Reden des Herrn? Das ist dann Vers 2. Mache dich auf und geh in das Haus des Töpfers hinab, dort will ich dich meine Worte hören lassen. Versteht ihr? Das ist das Wort des Herrn. Und? Ja, nur einfach nacheinander. Genau, genau. Sie hat gesehen, so rückwärts. Gell? Genau, jetzt können wir schon auf die nächste Folie gehen. Genau. Habt ihr gehört? Also, Jeremia bekommt ein Wort vom Herrn. Das Wort vom Herrn ist, geh in das Haus des Töpfers. Dort werde ich mit dir reden. Also, du bist in der stillen Zeit und du sagst, Gott, rede zu mir. Ja. Und Gott, du merkst, wow, Gott will mir was sagen. Und der Heilige Geist sagt dir, geh nach Stuttgart an die und die Straße, in die und die Stelle. Dort werde ich mit dir reden. Das ist das Wort. Also ein Wort über das Wort. Ein Wort darüber, dass er zu dir reden will. Hätte der Jeremia, wenn ich Jeremia gewesen wäre, hätte ich gesagt, du kannst doch jetzt zu mir reden. Ich bin ganz Ohr. Red doch einfach weiter. Nein, du sollst da hingehen und dann werde ich zu dir reden. Merkt ihr was? Also Jeremia 18, was jetzt danach kommt, wäre ausgefallen, wenn jetzt Jeremia nicht zum Töpfer gegangen wäre. Der hätte sich auf stur stellen können. Du kannst doch jetzt zu mir reden. Was soll das? Er sagt mir, er ist sich ganz sicher gewesen, Gott hat gesprochen. Geh in das Haus des Töpfers. Was soll ich da? Staubige Gegend. Ich weiß doch, wo der wohnt. Da willst du zu mir reden. Aber so macht Gott das manchmal. So macht Gott das manchmal, dass er uns zu einem Gehorsamsschritt herausfordert oder zu einem Glaubensweg, um dann weiter mit uns reden zu können. Und wenn wir da nicht hingehen, dann fällt das aus. Dann fällt Jeremia 18 ab Vers 3 einfach aus. Versteht ihr? Und dann später wundern wir uns, Gott redet nicht zu mir oder so. Ja? Hängt damit zusammen. Gell? Und da habe ich so ein Bild auch dann so ungefähr hat das dann da ausgesehen. Und als er dort war, da kam das Wort des Herrn zu ihm. Und da wurde da sozusagen ein Schuh draus. Gott ist er sollte sich klar machen, dort ist das Haus des Töpfers. Und der Töpfer, der Yotzer im Hebräischen, das ist der, der etwas formt, der etwas gestaltet. Er sollte sich die Arbeit, wie er das macht, mal dort genau noch mal anschauen. Und in der Bibel steht über die Erschaffung des Menschen in 1. Mose 2, Vers 7, könnt ihr auch ein, zwei weitermachen, da sind, glaube ich, die Bibelstellen angezeigt. 1. Mose 2, Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Ja? Und wenn man das anders übersetzt, das Wort bildete, dann heißt das, da töpferte Gott der Herr den Menschen lehmiger Ton von der Erde. Ja? Das war ja Lehm. Ja? Also aus Staub ist für uns Staubwischen, ja? Aber ist also Lehmboden. Ja, aus dem Lehm töpferte Gott der Herr den Menschen, also modellierte den Menschen, er formte den ersten Menschen und ganz individuell, das war so eine Handarbeit, ja. Und dann aus seiner Seite dann die Frau. Das war ein Kunstwerk, es war eine Töpferarbeit sozusagen und keine Laune der Natur, die aus dem Urknall plötzlich so etwas Wunderbares hervorbringt. Da bräuchte man viel mehr Glauben dafür, gell? Als daran zu glauben, dass es einfach so geschehen ist, wie es in der Bibel beschrieben wird. Das ist dann aber Glaubenssache, ob wir das wirklich glauben. Und zwar nicht nur ganz allgemein, das war damals so, ja, sondern so wie David das gesagt hat, deine Augen sahen mich, Psalm 139, Vers 16, deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. In dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner da war. Das ist gewaltig, das ist Glaubenssache. Wohl dem, der das glauben kann. Das ist mehr als nur das Bekenntnis zur Schöpfung. Ja? Es gibt viele Kreationisten, die glauben, ja, Gott hat das geschaffen. Aber wow, das ist nochmal ein Schritt, das auf das eigene Leben anzuwenden und das für sich selbst zu glauben. Gerade vielleicht angesichts einer mangelhaften Herkunft, einer Herkunft, wo nicht deutlich war, dass man erwünscht und gewollt und geplant war. Ja? Deine Augen sahen mich als Embryo, als das Golem, das hebräische Wort, als Embryo heißt das. In dein Buch waren alle Tage geschrieben, die getöpfert wurden, steht da im Hebräischen. Ja, Psalm 139, 16, könnte man die Übersetzung vergleichen. Also Gott formt unser Leben, Gott formt an uns, Gott formt herum. Ja, kannst du das glauben, dass Gott dein Schöpfer und dein Töpfer ist, ja? Der dich und dein Leben gewollt hat und geformt hat? Wie geht's weiter in Jeremia? Jetzt kommt er da, wie gesagt, hinab in das Töpfers Haus. Er sieht, wie der da auf der Scheibe arbeitet mit den Steinen. Und dann heißt es, Vers 4, und wenn der Topf, den er aus Ton machte, ihm unter den Händen missriet, dann macht er daraus wieder einen anderen Topf, ganz wie es ihm gefiel. Ein geheimnisvoller Vers für mich, denn es ist doch klar, dass der Töpfer ein Bild für Gott ist, oder? Wie kann dem vollkommenen, lebendigen Gott etwas misslingen? Wie ist das möglich, dass Gott etwas missrät? Er ist doch perfekt, er ist doch vollkommen. Gott macht keine Fehler, steht auf Sprüchen oder irgend so. Gott ist kein Ding unmöglich. Gott kann alles, es gibt das Wort unmöglich, gibt es für ihn nicht. Aber hier steht, Leute, hier steht, ihm missrät etwas. Das ist doch unfassbar. Wie kann etwas passieren in dieser Welt, was nicht nach Gottes Plan, nach Gottes Willen geschieht? Der weiß nicht, der ist vielleicht ein guter Mann, der kann das vielleicht, aber der vollkommene Töpfer, der macht doch keine Fehler. Wow, also das ist schon mal beeindruckend. Das hat also irgendwas mit dem Ton zu tun, oder? Ich weiß es nicht, oder Gott macht keine Fehler, aber irgendwas in der Verbindung zwischen Gott und Mensch, da gehen Dinge schief. In Verbindung von Gott mit seinem Volk gehen immer wieder Dinge schief, die er sich anders gedacht hat oder wo er was anderes vorhat, und wups, ist das Ding von der Töpferscheibe. Und das Tröstliche daran, und ich habe auch extra nochmal im Hebräischen nachgeguckt, das Tröstliche ist daran, dass da wirklich steht, und wenn ihm das passierte, also dieses Missraten, dann machte er daraus einen anderen Topf oder ein anderes Gefäß. Daraus. Es fällt ihm runter, jetzt können wir sagen, Miststück oder so. Oh, ich habe doch genug andere Materialien. Weg damit. Nächster bitte. Der nächste bitte. Nein. Er machte daraus was anderes. Plan B nennen wir das auch. Kennt ihr Plan B? Es gibt sogar Prophetien, auch von Jeremia, für Plan A und Plan B. Da sagt er, wenn ihr hier bleibt, also am Ende, wo schon die Babylonier schon im Anmarsch sind, da sagt er, wenn ihr hier bleibt in Jerusalem, wird es euch folgendermaßen ergehen. Erträglich, ihr werdet arm sein, aber es wird noch einigermaßen sein. Wenn ihr aber nach Ägypten geht, dann passiert Folgendes, dass ihr werdet unterjocht werden, Klammer auf, ihr wisst doch, Ägypten hat noch nie geklappt. Seit Abraham schon war das immer falsch. Ja? Und er hat für beide Wege eine Prophetie. Das ist auch irre, oder? Interessant, gell, über Thema Prophetie. Gell? Plan A, Plan B. Sie entscheiden sich für B, also kommt Prophetie B zum Einsatz. Aber er macht daraus etwas anderes. Also, Gott kann damit leben, dass die Dinge sich tatsächlich ein wenig anders entwickeln, als er es ursprünglich vorgehabt hat. Der ewige Gott, wieso? Der ist doch allwissend. Also, es übersteigt ehrlich gesagt meinen Verstand. Aber ich beschreibe es so, wie es in der Schrift steht. Und Gott kommt nicht in Verlegenheit. Gott ist auch nicht frustriert und sagt, Mist, wie konnte mir das passieren? Ja, oder wie meine Mutter manchmal sagt, ich könnte mich ohrfeigen. Habt ihr das schon mal gehört? Manche Leute ohrfeigen sich ihr Leben lang. Gell? Macht meine Mutter jetzt nicht, aber ich könnte mich ohrfeigen, ja, weil man mit sich selbst da nicht zufrieden ist, macht Gott nicht. Und Gott kommt auch nicht in Verlegenheit, auch wenn das Ding von der Töpferscheibe runtersegelt. Ja? Er macht daraus etwas anderes. Ich finde, es ist eine gute Nachricht. Machen wir mal weiter. Gott ist souverän. Der Schöpfer ist souverän. Ja? Da geschah das Wort des Herrn zu mir, kann ich nicht ebenso mit euch umgehen, ihr vom Hause Israel, wie dieser Töpfer, spricht der Herr. Siehe, wie der Ton in des Töpfers Sand, so seid auch ihr in meiner Hand, Haus Israel. Das ist so eine Spannung, ja. Also wir laufen dem Herrn dann doch immer wieder mal aus der Schule, ja, und gehen so unsere eigenen Wege und meinen es besser zu wissen oder haben keinen Bock, lange hinzuhören oder was auch immer das sein kann oder tun uns einfach schwer. Gott kommt nicht in Verlegenheit und sagt, ihr seid aber immer noch Ton in des Töpfers Hand. Ja? Ich mache mit euch weiter. Und es ist schön, wenn wir diese Souveränität Gottes anerkennen können und glauben können und mit Leben und mit Vertrauen zu ihm füllen können. Aber tatsächlich, wenn wir widerspenstig sind, dauerhaft unwillig sind, ja, dann kann so etwas passieren, dass der Krug zerbricht. Da geht es nämlich weiter. Ich ich muss sagen, ich kenne auch Jeremia 18 besser als Jeremia 19. Bekanntes Bild, gell, der Töpfer. Aber wie geht es denn in Kapitel 19 weiter? Der zerbrochene Krug, gibt es so von Kleist, glaube ich, hat er geschrieben, ist das ein Theaterstück, ich weiß es nicht. Aber der zerbrochene Krug ist das Thema von Jeremia 19. Interessant, wenn die Umstände so sind, dann kann auch dieser Krug zerbrochen werden. So sprach der Herr: Geh hin, kauf dir einen Krug vom Töpfer und nimm mit etliche von den Ältesten des Volkes und von den Ältesten der Priester und geh hinaus in das Tal Ben Hinnom, das vor dem Scherbentor liegt, und predige dort die Worte, die ich sage. Und sprich: Hört des Herrn Wort, ihr Könige von Juda und ihr Bürger von Jerusalem. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israel: Siehe, ich will ein solches Unheil über diese Städte bringen, dass jedem, der es hören wird, die Ohren gellen sollen. Ernstes Wort, Jeremia 19. Da heißt es später im Vers 10: Du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer, die mit dir gehen, und du sollst zu ihnen sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, ebenso will ich dieses Volk und diese Stadt zerschlagen, wie man Töpfergeschirr zerschlägt, das man nicht mehr ganz macht. Und man wird zum Tophet begraben, weil es an Raum zum Begraben fehlt. So will ich mit diesem Ort und seinen Bewohnern verfahren, spricht der Herr, dass ich diese Stadt zu einem Tophet mache. Also Jeremia bekommt eine Zeichenhandlung befohlen, die mit Gericht zu tun hat, mit Zerbruch zu tun hat. Also da ist ein Töpfergefäß und er soll es nehmen und es zerbrechen. Es wird etwas kaputt gemacht. Es geschieht Zerbruch. Das ist ein Wort, was wir auch anderweitig zu füllen wissen. Und vieles in unserem Leben fühlt sich wie Zerbruch an, wie das Scheitern eines Planes, eines Vorhabens, eines Projektes, einer Beziehung, einer Berufstätigkeit und was auch immer. Und hier heißt es sogar, dass Gott sogar in seinem Repertoire das drin hat, das geschehen zu lassen und auch sogar aktiv herbeizuführen. Warum ist denn dieses Töpfergefäß, da nehme ich das Bild jetzt des Töpfers ein bisschen weiter mit hier hinein, warum ist denn dieses Töpfergefäß diesem Zerbruch geweiht? Ich nehme das jetzt mal als Bild auf, weil es nicht mehr geformt werden kann, weil es nicht mehr bewässert wird, weil keine Flüssigkeit mehr zugeführt wird, kann es auch nicht mehr geformt werden, weil es hart geworden ist. Ja, ein Bild für den Starrsinn des Volkes Israel. Es hat sich dem Götzendienst hingegeben und wurde nach Babylon weggeführt, und Menschen können hart werden, die nicht mehr gewässert werden durch das Wort Gottes, durch das Wirken des Heiligen Geistes, nicht mehr geschmeidig bleiben, ja, nicht mehr formbar sind. Und dann kann es zu diesem Ausdörren, diesem geistlichen Ausdörren und zu diesem Zerbruch kommen. Bei Pharao wird das so beschrieben, dass er anfangs immer wieder etwas an Strafe oder so über die Israeliten angedroht hat. Mose kündigt das eines von diesen Gerichten an, und unter dem Gericht wird der Pharao stückweise oder phasenweise weich. Zwischendrin sagt er: Oh nee, das passiert mir bloß nicht. Komm, bete zu deinem Gott und wir werden euch ziehen lassen. Da wird er wieder hart. Das geht so zwei, dreimal hin und her, bis Gott zu Mose und Aaron sagt: Ich werde sein Herz verhärten. Also diese Entscheidung zur Hartherzigkeit, zur Widerspenstigkeit verewigt sozusagen Gott. Also es ist die Entscheidung Pharaos gewesen, aber er wird hart. Dieses Wechselspiel, dieses geschmeidig werden, dann wieder hart werden und so, hat ein Ende gefunden, als er knallhart sozusagen geworden ist. Und auch damit muss man manchmal leben, das ist eine ernste Wahrheit, dass es im Volk Israel, ja, und auch damit auch im Volk Gottes immer wieder ein Point of No Return geben kann. Also ein Punkt, wo zumindest in dieser Phase keine Umkehr mehr möglich ist, wo Gott sagt: Jetzt ist ein Punkt überschritten und jetzt ist der Krug so hart, der kann nur noch zerbrechen. Der kann nur noch zerbrechen. Also dieses Formen hat mit Gnade zu tun und dieses Zerbrechen hat mit Gericht zu tun. Und dann ist immer die Frage: Ist das das letzte Wort? Was ist denn aus Jerusalem geworden. Gott sagt, ich will Unheil über diese Städte bringen. Wow, Gott lässt Zerbruch zu. Sogar Zerbruch, das ist eine krasse, ganz krasse Sache, sogar Zerbruch des Tempels, in dem er seine Herrlichkeit hat wohnen lassen. Die Priester und Schriftgelehrten zur Zeit von Jeremia waren sich ganz, ganz sicher, dass egal, was sie letzten Endes machen, Gott hat diese Städte erwählt. Gott hat sich an dieser Stätte verherrlicht, hat dort seine Schechina, die Herrlichkeitswolke, herabgelassen. Dort wird er angebetet, dort wurde das Weihegebet von Salomo gesprochen. Und Gott kann gar nicht zulassen, dass dieser Tempel zerstört wird. Das geht gar nicht. Gott hat sich doch damit so verbunden. Es war doch seine Idee. Und Gott sagt, nein. Ja, zur Zeit von Hesekiel geht er die Herrlichkeitswolke aus dem Tempel raus, gegen Osten. Ja. Und das haben sie sich nicht vorstellen können. Ja. Ist auch eine sehr, sehr spannende Sache, dass Gott sogar Gefäße zerbrechen kann, die ursprünglich ihm gedient haben, die ursprünglich für ihn etwas Gebräuchliches gewesen sind. Ja. Aber kann denn, das ist ähnlich wie die Frage von Hesekiel, können diese toten Gebeine leben? So wäre hier die Frage, was ist denn jetzt? Ist das ein zerbrochenes Gefäß, ja, was da nach Jeremia 19 dann da herumliegt und verstreut ist? Das ist ja ein krasses Gericht und es ist ja auch passiert in der Geschichte Jerusalems und Israels. Aber wir sind doch in unserer Zeit Zeugen dafür, dass Gott tatsächlich, und zwar nach 2000 Jahren, ja, wieder anknüpfen kann an der alten Geschichte seines Bundesvolkes, was viele theologisch für ausgeschlossen halten oder sagen, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Jahrhundertelang wurde an Israel von christlichen Lehrern, Kirchenvätern, Theologen, was auch immer, demonstriert, dass das Gericht Israel gilt, weil sie den Messias verworfen haben und so weiter und so fort. Und deswegen wurde Jerusalem zerstört, deswegen mussten sie aus Jerusalem weg. Sie haben ja Verbot gehabt, die Stadt zu betreten, die Israeliten, nach 135 nach Christus. Und eine Leidensgeschichte beginnt, wir kennen das, ja. Und wo man gesagt hat, das ist vorbei. Und es gab die Doktrin, an Israel sehen wir Gottes Gericht, an der Gemeinde sehen wir Gottes Gnade. Hat man das so wunderschön versucht zu trennen, ja. Und wir sind Zeugen in unserer Zeit, dass Gott diese zerbrochenen Scherben von diesem Krug wieder zusammengesetzt hat und wieder zu einem bunten, schönen und erstaunlich kräftigen Krug wieder zusammenbildet. Und das macht doch Hoffnung. Das macht doch Hoffnung. Ich will diese Wahrheit, dass es Zerbruch gibt, ja, nicht verleugnen. Dass Gott auch manchmal auch einen Punkt setzt, wo er uns um seiner Liebe willen, um seiner langfristigen Pläne willen, ja, auch Zerbruch erleben lässt. Ja? Es gibt beides. Auch wir haben es ja vorhin gelesen, oft werde ich durch Gottes Güte bewahrt vor den Konsequenzen meiner Fehlentscheidung. Allein durch Gottes Güte. Ja? Einer, was weiß ich, der hat seinen Körper ruiniert, bevor er Christ geworden ist. Er wird Christ und muss trotzdem unter Umständen einiges auslöffeln. Ein anderer erlebt die Gnade, dass er das abgenommen bekommt. Kann man auch für beten. Ist nicht festgeschrieben so, aber tatsächlich gibt es das. Man könnte sagen, aus pädagogischen Gründen, warum auch immer. Es klingt ein bisschen zu banal, wenn man so eine Geschichte vor Augen hat. Aber Gottes Barmherzigkeit ist in der Lage, diese zerstreuten Scherben wieder zusammenzufügen und erneut was draus zu machen. Wir haben doch vorhin gehört, Gott kommt nicht in Verlegenheit, dann ist das eben Plan C von mir aus. Oder wie wir das durchnummerieren wollen. Ja? Die Not, die kann uns, die Frage ist immer, was passiert? Ich habe ja vorhin gesagt, Not wird zu Ton. Die Not kann mich aber auch hart machen. Das ist eine ganz wichtige Sache für unser Herz. Ja? Not kann mich hart machen, Menschen und Gott gegenüber. Not kann mich auch weich machen. Manche werden erst durch Not auch weich. Kann ich zum Teil für mein Leben auch sagen. Ja? Manche werden erst durch eigene erlebte Not auch barmherziger mit anderen Menschen. Ja? Aber Not kann auch hart machen. Also so eine Art Schwur, das verzeih ich dir nie, also Gott gegenüber sogar, also vielleicht doch nicht mal ausgesprochen, aber so wird dann vielleicht gelebt. Und darauf können wir achten, dass wir formbar bleiben, als Ton in seiner Hand unser Leben und unser Herz hinhalten. dann brauche ich nicht mit Gott zu hadern. Ich glaube, heute war im Losungsheft was aus dem Römer 9. Ja, da heißt es doch Römer 9, Vers 20 bis 21, wäre, glaube ich, das nächste hier. Ja, oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? Manche setzen Gott auf die Anklagebank. Das ist eine verdrehte Welt. Ja. Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Fragt ein Sohn seinen Vater, warum bin ich eigentlich ein Junge geworden? Was sagst du da? Ja, also fragt das Bild den Rubens, warum hast du mich so gemacht? Ja, ist irgendwie absurd, gell? Oder hat der Töpfer nicht die Autorität über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Römer 9, Vers 20 bis 21. Und das ist die Aufforderung, sich mit seiner Geschichte zu versöhnen. Sich mit seiner eigenen Biografie zu versöhnen. Es fängt oft schon bei der Herkunft fängt das schon an. Ja? Ich habe eine lange Zeit gehabt, wo ich mich geschämt habe. Ja, aus verschiedenen Gründen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen soll, aber mein Vater war psychisch krank. Ich war musikalischer Junge und wurde dann von meiner Mutter, der ich sehr viel verdanke, auf ein Gymnasium geschickt, wo Musik großgeschrieben war. Aber das war ein Oberschichtsgymnasium. Also das war ein humanistisches Gymnasium in Frankfurt. Die machten dauernd Schülerkonzerte und alles Mögliche. Und altsprachlich wurde mir auch nachher zum Segen natürlich. Ja. Direkt nach meiner Bekehrung, als ich mit 14 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe, habe ich direkt mit Altgriechisch in der Schule angefangen, direkt das Neue Testament gelesen, bis heute nicht mehr aufgehört. Ja. Also das war schon ganz viel, da war schon ganz viel Geschenk drin und so weiter. Aber es gab ein Problem. Die waren alle, es waren reiche Pinkels. Also wenn ich eingeladen war zum Geburtstag einem Klassenkameraden, der Vater hatte eine Kinderbekleidungsfabrik, ja, dann war das, was ich am Ende als Mitbringsel nach dem Geburtstag, kennt ihr das, kriegt man manchmal so eine Tüte oder so, ja, das, was ich am Ende mitbekam, war viel teurer und wertvoller als das, was ich als Geschenk mitbringen konnte. Das war vielleicht peinlich. Das war peinlich. Und dann manchmal kam raus, ja, was die Eltern also sind, oder der Vater, das ist die Tochter vom Landtagsabgeordneten sowieso, das war die Tochter vom Propst und vom Richter. Also jedenfalls, ich war platt. Ja. Und das Problem war, mein Vater war Frührentner. Erklär das mal jemand, ich wusste es ja selbst nicht genau, was das ist. Ich wusste nur, dass mein Vater irgendwie, es war ein dunkles Kapitel. Ja. Der hatte dann auch so seine Aussetzer und das war für die ganze Familie sehr dramatisch. Ja. Und ich musste miterleben, wie mein Vater nackt auf die Straße gerannt ist. Ja? Und das war eine schambehaftete Herkunft. Ja? Und ich musste vermeiden in der Schule, dass die Sprache darauf kommt, was ist eigentlich dein Vater vom Beruf? Erzähl mal. Ja? Und irgendwie habe ich da meine Strategie entwickelt. Ja? Aber das war noch keine Heilung. Ja? Das war noch keine Heilung. Erst viel, viel später habe ich gemerkt, dass Gott mein Vater ist, dass er wirklich mein Vater ist und auch diese Lücke, diese Wunde ersetzt und ich mich auch noch nicht mehr dafür zu schämen brauche. Ich habe sehr, sehr viel dadurch gelernt an sozialer, was so sozial abgeht in unserer Gesellschaft, auch in den unteren Schichten. Ja. Ich habe sehr viel Empathie gelernt. Ich habe was auch immer. Ja. Also im Nachhinein ist da auch Ton draus geworden, aus dieser Not meiner Kindheit. Ja. Bis dahin, dass ich dann auch gemerkt habe, wieso, immerhin hat er mir die Musikalität vererbt. Gell? Also ist doch auch toll. Gell? Also ich habe mich damit nach und nach auch versöhnt und konnte meine Geschichte auch so annehmen. Ja, und so, das ist nur ein Beispiel dafür, ja, dass wenn es um die Herkunft geht, wie wir uns auch versöhnen können, wie wir sagen können, Gott, mach aus der Not meines Lebens Ton oder du machst es schon und du bist dabei und ich will formbar bleiben. Ja? Und ich habe noch ein Wortspiel, vielleicht könnt ihr noch das nächste Bild auch mal zeigen. Das können verschiedene Töne sein, Farbtöne. Also Gott macht aus Not Ton und dann macht er den einen Ton blau, grün und also bunt. Gott hat ganz bunte Gefäße, Gott hat ganz verschiedene Formungen, aber auch Anstriche in Farbton oder ein Bild aus der Musik. Ja, verschiedene Musiktöne, verschiedene Klänge sind aus diesem Tongefäß heraus hörbar und du wirst ein Klangton, also ein Ton ihm zu ehren, ein Gefäß ihm zu ehren, ein Ton ihm zu ehren. Und lass uns das lernen, auf ihn zu sehen. Wenn wir jetzt theologisch das nochmal nacharbeiten würden, wie ist das mit dem Gericht, dann würde an der Stelle unser Herr und Erlöser ins Gespräch kommen, ja, der ja das Gericht getragen hat für uns. Ja. Selbst wenn wir tragische Konsequenzen in unserem eigenen Leben erlebt haben oder erlebt hätten, ja, dann brauchen wir darüber nicht zu verzweifeln, denn da ist der Erlöser, da ist der, der alles Gericht auf sich genommen hat, ja, und der uns freispricht und der uns den Rücken frei macht und frei hält, sodass wir fröhlich und getrost nach vorne gehen können. Und ich möchte einfach dazu ermutigen, heute Vormittag, ich glaube, dass das für einige wichtig ist, dass wir uns Gott anvertrauen, dass wir ihm glauben, dass wir ihn überhaupt als unseren persönlichen, individuellen Schöpfer annehmen und bejahen. Er hat dich gemacht. Ja? Vielleicht möchte einer heute sein Leben bewusst in diese Töpferhand legen und ihm das sich anvertrauen. Es kann sein, dass das ein Gefühl von Enge, ja, Angst hat damit Enge zu tun, von Angst auslöst. Was passiert mir da? Was passiert mir da? Ja, bei Vertrauen, Glaube, es ist eine gütige Vaterhand, die dich da formt und dich in Empfang nimmt. Ja? Lass uns ihm auch unsere Not bringen, da wo Notpunkte in unserem Leben sind. Ja? Und lass uns beschließen, ich will nicht hart werden. Lass uns beschließen, ich möchte weiter bewässert werden von deinem Wort und von deinem Geist, ja, weiter erreichbar bleiben, weiter formbar bleiben. Und diese Not soll mich nicht von dir wegtreiben und nicht hart machen, dass ich dir gegenüber hart werde. Wir können auch beten, dass wir wieder weich werden. Ich glaube schon, dass es einen Punkt gibt, wo dann einfach, wenn wir so in so einer Verhärtungsphase sind, wo dann einfach das Wasser wieder reinkommen muss. Das Wasser des Lebens, das Wirken des Geistes Gottes und seines Wortes an uns. Und er wird aus der Not unseres Lebens und deines Lebens wird er ein wunderbares Tongefäß formen. Lass uns willig und weich bleiben in der Hand des Töpfers. Ja, manchmal haben uns auch andere Not eingebrockt in unserem Leben. Ja, zumindest offensichtlich ist das von fremder Hand geschehen. Das ist ja auch eine schwere Not, mit der wir umgehen lernen müssen, damit wir dadurch nicht hart werden, damit wir dadurch nicht uns verbittern und verhärtet werden und dann nicht mehr für diese gütige Hand Gottes erreichbar sind. Lass uns einfach zusammen beten. Vielleicht stehen wir dazu auf. Jesus, Halleluja. Jesus, ich glaube, dass du die Scham und Schuld und Schande unseres Lebens am Kreuz von Golgatha getragen hast, als du entblößt wurdest, als du angespuckt wurdest, als deine Kleider verlost worden sind. Und ich danke dir, Herr, dass du das Gericht auf dich genommen hast, damit wir frei werden, Herr. Ich danke dir, dass du aus jeder Not ein Tongefäß formen kannst und einen Ton hervorbringst zu deiner Ehre, einen schönen bunten Farbton, ja, bauen kannst über dem Zerbruch. Ich glaube dir, ich vertraue dir und wir sprechen dir jetzt unser Vertrauen aus, dass du sogar aus zerbrochenen Gefäßen, ja, etwas formen kannst. Da an dem Punkt sagen wir, dir ist kein Ding unmöglich. Und wenn dir etwas missrät, dann liegt es an uns, dem Baustoff, dem Lehm, der sich dir widersetzt oder der rebellisch ist oder der hart geworden ist. Herr, und da bete ich jetzt für jeden von uns, gib uns diese Gnade, diese Gunst. Herr, dass wir weich bleiben in deiner Hand. Herr, dass wir nicht verhärten, dass wir nicht ausklinken und uns irgendwie von dir raus, aus deiner Hand rausbegeben, Herr. Sondern formbar bleiben in deiner Hand. Und wir bekennen, dass das die Hand des gütigen Vaters ist. Wenn wir das nicht immer so schmecken, wenn wir es nicht immer so sehen, dann offenbare dich in uns. Offenbare uns Jesus in uns, Herr. Offenbare dich als Vater in uns. Herr, dass wir erkennen können, dass du es gut meinst mit uns. Herr, und dass wir versöhnt sein können, auch mit unserer Vergangenheit. Herr, du weißt, wo hier Menschen sind, die hadern oder die Mühe haben, aus verständlichen Gründen, menschlich verständlichen Gründen, ihr Leben und auch ihre Vergangenheit anzunehmen, auch ihre Zerbrüche, ihre Todpunkte, Herr. Herr, und da bete ich, Herr, dass da deine Güte und dein Vertrauen hineinkommt, dass wir dir heute unser Vertrauen aussprechen. Ich will formbar bleiben in deiner Hand und mach etwas daraus. Herr, und ich nehme das jetzt an. Ich nehme mich an als dein persönlich geformtes Geschöpf, der du mich gemacht hast, der du mich geformt hast. Herr, so wie du Adam und Eva geformt hast, Herr. Herr, du bist jedem von uns persönlich nachgegangen. Und so geht deine Güte schon lange vor unserer Bekehrung los, dass du uns erdacht hast, Herr. Du bist gut, du bist von Gott erdacht. Du bist individuell, so wie du von ihm geschaffen bist, gut. Und die Macht der Sünde, sie wird nicht siegen. Die Macht der Not, die andere, die eingebrockt haben, sie wird nicht siegen. Sie wird nicht das letzte Wort behalten, wenn du einfach formbar bleibst in seiner Hand. Halleluja. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir merken, wo möchtest du uns bewässern? Wo gibst du uns neue Geschmeidigkeit, neue Formbarkeit und machst etwas ganz Überraschendes, etwas ganz anderes daraus? Vielen Dank, dass du uns nicht wegwirfst, dass du uns nicht beiseite setzt und keine Lust mehr hast sozusagen, sondern dass du daraus, auch aus dem, was misslungen ist sogar, dass du daraus etwas Neues formst, Herr. Und wir bekennen das dir zur Ehre, dass dir auch an diesem Punkt nichts unmöglich ist. Und wir lieben dich. Danke dir für deinen langen Atem, für deine Langmut, für deine Geduld, für deine Ausdauer, Herr. Die hätte ich gar nicht. Und danke, dass du sie aufbringst für uns. Und ja, wir ehren dich, wir lieben dich, Herr. Und es ist gut, mit dir unterwegs zu sein, Herr. Amen. 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 Amen.